Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jochen Fischer im Studio. Schönen guten Abend. Die orthodoxen Christen in aller Welt, die feiern an diesem Wochenende Ostern, auch in Russland und in der Ukraine. Doch dort ist vom Sieg des Lebens über den Tod nur schwer zu sprechen. Es gibt erneut Tote bei weiteren Angriffen. Die Freien Demokraten wollen der Ukraine ebenfalls mit schweren Waffen helfen. Und dabei weiß Parteichef Lindner, es gibt auch in seiner Truppe Kritik an Kanzler Scholz. Und deshalb schießt er sich wohl lieber auf die Opposition ein.
Mein Appell an die Union ist, parteipolitisches Bodenturnen bei Fragen der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und bei existenziellen Bündnisfragen parteipolitisches Bodenturnen einzustellen und staatspolitische Mitverantwortung zu übernehmen.
Wir schalten gleich zum FDP-Parteitag nach Berlin. Außerdem, Frankreich hat die Wahl, gibt es einen Wachwechsel im Élysée-Palast. Und in Brasilien, da haben die Samba-Wettbewerbe begonnen. Im Hintergrund um 18.40 Uhr, da beobachten wir hier den Vogelzug auf Gibraltar, denn der ist dort ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. In der christlich-orthodoxen Welt wird morgen Ostern gefeiert. Das ist, wie auch im Rest der Christenheit, das höchste religiöse Fest. Das Fest vom Sieg des Lebens über den Tod. Und dementsprechend ist heute Karsamstag in Moskau und auch in der Ukraine, in Kharkiv, in Mariupol, in Odessa und in allen anderen Orten, wo Krieg herrscht und orthodoxe Christen auf ihre Glaubensbrüder und Schwestern von der anderen Seite schießen. Eine Osterwaffenruhe hat Russland jedenfalls abgelehnt. Zur Lage Paulina Milling.
Die Raketen auf Odessa, sie sollen aus der Luft abgeworfen worden sein. Mindestens 6 hat das ukrainische Militär gezählt, nachdem Russland gestern angekündigt hatte, Landverbindungen beidseits der Krim erobern zu wollen, bekommt Odessa die Vorboten davon offenbar zu spüren. Die ukrainische Metropole am Schwarzen Meer gilt als ein Schlüsselziel der russischen Truppen. Odessas Häfen sind für die Exporte und Importe der gesamten Ukraine entscheidend. Ein Verlust von Odessa würde das Land empfindlich schwächen. Auch an der Küste des Asowschen Meeres gibt es offenbar keine Aussicht auf Entspannung. Die wenigen Bilder aus Mariupol zeigen zwar den späten Frühling, der in der Hafenstadt anbricht, rote Tulpen vor ausgebrannten Wohnhäusern, doch die Menschen vor Ort sind weiter in einer katastrophalen Lage. Die Zivilisten, die sich in den Bunkern des dortigen Azov-Stahlwerkes verstecken, bitten weiter um Hilfe. Im Telegram-Kanal des umstrittenen Azov-Regiments wurde ein aktuelles Video veröffentlicht, in dem sich Frauen und Kinder äußern. Wir befinden uns im Werk Azovstal. Niemand hört uns. Bitte holt uns hier ab. Wir wollen einen friedlichen Himmel sehen. Wir wollen frische Luft einatmen, etwas zu essen oder einen süßen Tee zu trinken. Das ist schon ein Glück für uns, spricht eine Frau in die Kamera. Es sind viele Kinder zu sehen. Ein Mädchen erzählt. Wir sind zusammen mit meiner Mama und Oma am 27. Februar von zu Hause weggegangen. Danach haben wir Himmel oder Sonne nicht mehr gesehen. Ich möchte hier sicher herauskommen, unverletzt. Ich möchte wieder in Sicherheit leben, auf dem Territorium der Ukraine. Ich möchte nach Lviv. Es lässt sich schwer überprüfen, aber vieles spricht dafür, dass das Video echt ist. Mehrere Menschen nennen darin den genauen Ort und machen Angaben zu ihrer Flucht. Bis zu 1000 Zivilisten sollen in den unterirdischen Räumen auf dem Werksgelände ausharren. Russland hatte zuvor erklärt, das Areal nicht stürmen zu wollen, es jedoch abzuriegeln. Das ukrainische Militär gab an, dass Azovstal weiter aus der Luft bombardiert werde. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein neuer Fluchtkorridor sollte die Zivilisten eigentlich aus der Stadt bringen. Doch die Evakuierung klappte offenbar erneut nicht. Das teilte ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol bei Telegram mit. Er beschuldigte Russland außerdem, 200 Zivilisten gegen ihren Willen auf besetzte Territorien verschleppt zu haben. Diese Informationen lassen sich nicht von unabhängiger Quelle verifizieren. Eine Stellungnahme von der russischen Seite lag nicht vor. Aus Russland kam heute eine weitere beunruhigende Aussage. Der Generalleutnant der russischen Streitkräfte Igor Kirillow. Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation verfügt über Informationen, dass die USA Provokationen vorbereiten, um die russischen Streitkräfte zu beschuldigen, dass diese biologische, chemische oder taktische Atomwaffen eingesetzt hätten. Kirillow sprach von chemischen oder biologischen Angriffen auf Kharkiv und Kiew sowie auf Europas größtes Kernkraftwerk Saporischschja, das unter russischer Kontrolle steht. Russland lieferte keine Belege für die Vorwürfe. In der Ukraine wird befürchtet, die russische Armee könnte selbst Massenvernichtungswaffen einsetzen und die Verantwortung von sich weisen, wie das bisher bei konventionellen Angriffen auf Zivilisten, Infrastruktur und Wohnviertel geschah. Während russische Raketen auf den Süden der Ukraine fliegen und im Osten erbitterte Kämpfe stattfinden, bereitet sich die Bevölkerung auf Ostern vor. Die meisten feiern das Fest nach der orthodoxen Tradition, doch diesmal wird Ostern anders sein. In der Nacht gilt im gesamten Land Ausgangssperre und den Gottesdienst gibt es in Zeiten des Krieges für die meisten online.
Paulina Milling berichtete, die Ukraine braucht schwere Waffen, um sich gegen die russischen Angriffe zu wehren, Putins Armee zu zerstreuen und aufzuhalten. Dieses Ziel verfolgen die meisten politischen Kräfte in den europäischen Staaten. Auch die NATO hat sich darüber beraten. Die USA gehen voran, stocken ihre Hilfe nochmals auf. Die deutsche Regierung ist da angeblich zu zögerlich. Jedenfalls erwecken Teile der Opposition im Bundestag diesen Eindruck. Der Druck auf Kanzler Scholz wird also groß. Er soll in einer Regierungserklärung im Bundestag zu diesem Wunsch der Ukraine und zu den Möglichkeiten Deutschlands Stellung nehmen. Dass er das bereits mehrfach getan hat, das zählt anscheinend nicht so viel. Scholz zeigt sich öffentlich vorsichtig. Er sagt, er wolle nicht in die direkte Konfrontation mit Russland hineingezogen werden. Schwere Waffen für die Ukraine, das will auch die Regierungspartei, die FDP. Jedenfalls liegt auf dem Parteitag in Berlin ein entsprechender Leitantrag vor, über den ja heute noch abgestimmt wird am Abend. Ann-Kathrin Büsker ist für uns dort in Berlin. Aber zunächst vor diesem Leitantrag haben die Liberalen sich einen neuen Generalsekretär gegeben. Wie ist die Abstimmung abgelaufen?
Ja, ganz genau. Bijan Cezaray ist der neue Generalsekretär der FDP. Er hat das Ganze ja schon seit dem Jahresende kommissarisch gemacht. Er ist ein eher konservativer Akteur. Die Ampel ist nicht unbedingt seine Lieblingskombination, das sagt er immer wieder. Und insofern ist er meiner Einschätzung nach auch so eine Art konservatives Gegengewicht in der Partei zur Regierungsbeteiligung. Es wird ihm jetzt darum gehen, die Partei erkennbar zu halten, trotz Koalition.
Eine Koalition ist aber keine Fusion. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Bei der nächsten Bundestagswahl wird nicht die Ampelkoalition auf dem Wahlzettel stehen, sondern jede Partei einzeln für sich. Es wird also künftig die Aufgabe des Generalsekretärs und der gesamten Partei sein, deutlich zu machen, dass wir nicht Teil eines politischen Lagers sind, sondern selbstverständlich eine eigenständige politische Kraft der Mitte.
Bijan Cezaray hat dafür großen Zuspruch bekommen, ist mit 89% gewählt worden. Das ist ein bisschen besser als sein Vorgänger, Volker Wissing, der hatte 86%. Gute Ergebnisse sind bei der FDP aber kein Garant dafür, dass die Partei gut mit einem umgeht. Wir erinnern uns an Linda Teuteberg, die hatte 92,8% und das harmonierte dann am Ende ja mit Parteichef Christian Lindner überhaupt nicht.
Also keine Fusion, Eigenständigkeit der Partei, wie will er das denn machen?
Ja, durch ganz klare Abgrenzung, sich selbst erkennbar halten. Das, denke ich, ist auch derzeit in den politischen Debatten ja erkennbar, wenn wir auf die Waffenlieferungen schauen, wo wir vielleicht auch gleich auch nochmal ausführlicher
drüber sprechen können. Da kommen wir auf jeden Fall noch zu, ja. Es war ja diesmal der erste Parteitag nach dem Eintritt in die Ampelregierung. Diesmal auch wieder in Präsenz. Und nur einer, nämlich ausgerechnet der Parteichef Christian Lindner, der musste ja aus den USA zugeschaltet werden, weil er dort in Quarantäne sitzt. Was hat er denn gesagt an diesem Parteitag?
Er hat erstmal auf die Pandemie rekurriert, weil er natürlich einfach wegen der Pandemie jetzt nicht da sein konnte. 6 Stunden Zeitverschiebung, 6 Sekunden Verzögerung dann noch in der Videokonferenz waren nicht unbedingt die besten Bedingungen für so eine Rede. Er ist ja eigentlich ein guter Redner, aber musste jetzt dann halt per Video sich zuschalten. Es ging ihm auch offenbar nicht richtig gut. Er sah nicht gut aus. Rote Augen, schwitziges Gesicht, sah tatsächlich krank aus. Ist dann entsprechend einfach zunächst einmal zu Beginn seiner Rede auf die Pandemie eingegangen.
Die Pandemie ist nicht vorüber und überwunden. Zeuge Christian Lindner.
Die Pandemie habe aber ihren Charakter verändert und deshalb eben sei auch der Kurs der FDP in der Pandemiepolitik richtig, so Lindner. Sie haben es angesprochen, der Parteitag findet in Präsenz statt. Es gibt keine Maskenpflicht, keine Testpflicht. Lindner hat eine knappe halbe Stunde geredet, etwas mehr. Das ist für ihn einigermaßen kurz, aber es war ein sehr dozierendes Format dann durch die Videokonferenz. Zwischendurch wurde sein Ton oft vom Applaus überdeckt. Zum Ende hin riss dann auch die Leitung ab, suboptimal. Aber in diesen Diskussionen Reaktionen anschließend konnte man erkennen, es geht auch ohne den Parteichef. Da ist die FDP inzwischen personell breit aufgestellt. Ich bin gespannt, wie jetzt gleich die Diskussion über den Dringlichkeitsantrag zur Ukraine ablaufen wird. Das könnte hoch hergehen. Da könnte dann ein moderierender Parteichef unter Umständen fehlen.
Wir haben es ja ganz zu Beginn in der Übersicht unserer Sendung schon gehört, was er gesagt hat. Er hat also die Union angegriffen und hat da deutliche Worte gefunden für seinen Widersacher, für Friedrich Merz. Also die staatspolitische Raison der Union, an die hat er appelliert. Eigentlich hätte er das doch auch zu zumindest einigen seiner eigenen Leute sagen können, oder?
Ja, jein. Also es ist tatsächlich so, dass die FDP sich auf diesem Parteitag ganz klar für die Lieferung schwerer Waffen ausspricht. So steht es drin in dem Dringlichkeitsantrag, der jetzt beraten wird. Der wurde gestern Abend vom Bundesvorstand auch nochmal nachgeschärft. Es ist jetzt explizit die Rede von Panzern und Artillerie, die Ukraine brauche. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die Olaf Scholz in dieser Woche ja einen Zauderer genannt hatte, die hat in der Aussprache der allgemeinen Aussprache eben das Folgende gesagt.
Das Gebot der Stunde heißt den Ukrainern, wie in unserem Antrag gefordert, auch schwere Waffen zu liefern. Die Ukraine muss sich zur Wehr setzen können.
Sie bekam dafür Standing Ovations, also durchaus erkennbar viel Zuspruch. Nun ist es aber so, dass die FDP zwar sehr viel über Waffenlieferungen redet, aber de facto dabei exakt den Regierungskurs verfolgt. Christian Lindner hat nochmal drei Kriterien formuliert. Erstens, Handeln im Gleichklang mit den Partnern. Zweitens, die eigene Wehrhaftigkeit darf nicht eingeschränkt werden. Und drittens, wir dürfen nicht Kriegspartei werden. Das ist 1:1 Regierungsposition. Insofern weicht die FDP hier auch überhaupt nicht vom Ampelkurs ab. Sie betont lediglich die Wichtigkeit dieses Themas, was man sicherlich auch im Kontext der stattfindenden Landtagswahlkämpfe sehen kann. Stichwort Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Lindner hat dann auch noch einmal das Folgende unterstrichen.
Es ist eine ernsthafte Situation, in der wir als Freie Demokraten klar unterstreichen müssen, der Bundeskanzler hat das Vertrauen der FDP und auch ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag.
Also Lindner hat sich klar an die Seite von Olaf Scholz gestellt. Dissens dagegen tatsächlich mit dem Regierungskurs gibt es in der Energiepolitik. Hier fordern die Freien Demokraten etwa eine Debatte über eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke. Die Betonung liegt aber auf, sie fordern eine Debatte über. Sie fordern nicht konkret die Laufzeitverlängerung selbst. Viele Details dieses Antrags zur Ukraine, die ermöglichen einen gewissen Interpretationsspielraum.
Ja, vielen Dank, Andrea-Kathrin Büsker, unsere Korrespondentin auf dem Parteitag der FDP, der erstmals wieder in Präsenz in Berlin stattfindet. Wir gehen nach Frankreich. Dort haben nämlich die Stichwahlen um den Einzug in den Élysée-Palast bereits begonnen, nämlich in den Überseegebieten. Im Kernland, im Festland, da können die Wählerinnen und Wähler dann ab morgen zu den Wahllokalen gehen. Und auch dieses Mal stehen sich Amtsinhaber Macron und die Herausforderin Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National gegenüber. Allerdings hatte sie vor 5 Jahren keine Chance. Unsere Korrespondentin Christiane Kess berichtet nun aus Paris, dass Macron es auch morgen wieder schaffen kann.
2 Wochen lang haben Emmanuel Macron und Marine Le Pen mit voller Kraft versucht, die Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. In zahlreichen Ortsterminen und Interviews wurden die gegenseitigen Angriffe schärfer. Nach dem traditionellen Fernsehduell der beiden Kontrahenten für die Stichwahl ruft Marine Le Pen ins Publikum ihrer letzten Wahlkampfveranstaltung.
On a vu Emmanuel Macron.
Wir haben einen gleichgültigen, herablassenden Emmanuel Macron gesehen, mit einer unendlichen Arroganz. Ein Präsident sollte sich nicht so verhalten. Aber hat uns das wirklich überrascht? Mit dieser Hochnäsigkeit behandelt er die Franzosen seit bald 5 Jahren. Die Wahl am Sonntag sei eine zwischen Macron und Frankreich. Auf diese Formel bringt es Marine Le Pen. Der Präsident und Kandidat auf der anderen Seite will im Endspurt zur Wahl zeigen, was er in seiner Herausforderin sieht. Eine Extremrechte, die sich eine bürgerliche Fassade gegeben hat. In einem Radiointerview sagt Macron,
un projet qui consiste à interdire le voile.
Sie hat ein Programm, das das Kopftuch im öffentlichen Raum verbietet und mit der französischen Laizität bricht. Ein Programm, das die Verfassung nicht respektiert und aus den Gründungstexten der Europäischen Union aussteigen will, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind und Bürger- und Freiheitsrechte schützen. Marine Le Pen will die Verfassung durch ein Referendum ändern und festschreiben, dass Französinnen und Franzosen Franzosen bei Wohnungs- und Arbeitssuche sowie bei manchen staatlichen Leistungen bevorzugt werden. Außerdem verspricht sie, die Kaufkraft zu stärken und dass mit ihr das Renteneintrittsalter bei maximal 62 Jahren bestehen bleibt. Emmanuel Macron will dieses auf 65 Jahre erhöhen, ein Plan, für den ihm bei seiner Wahlkampftour im Land viel Unverständnis entgegenschlägt. Bei einem Bad in der Menge im nördlichen Denain, einer der ärmsten Städte Frankreichs, hält eine ältere Frau Macron entgegen. Mit 60 Jahren sterben die Leute an Müdigkeit und anderem, wenn sie draußen gearbeitet haben. Wir sind krank von ihrer Reform. Macron, der sich in diesen Tagen nahe an den Menschen zeigt, erklärt, die schrittweise Anhebung des Rentenalters müsse nicht unbedingt bis 65 Jahre gehen, sondern könne vorher aufhören. Ein Zugeständnis vor allem an linke Wähler. Von denen haben im ersten Wahlgang viele den linken Jean-Luc Mélenchon gewählt. Auch Macrons Zusage, beim Umweltschutz schneller voranzugehen, zielt ins linke Wählerspektrum. Bisher mit mäßigem Erfolg, glaubt der Politikwissenschaftler Pascal
Perrineau.
Man sieht das in den Umfragen. Von denen, die Mélenchon gewählt haben, will etwa einer von zwei sich enthalten oder einen leeren Stimmzettel abgeben. Das zeigt, dass sie bis jetzt keine Botschaft gehört haben, die sich wirklich an sie richtet. So gegensätzlich die Ideen des überzeugten Europäers Macron und der Nationalistin Le Pen auch sind, viele Wählerinnen und Wähler finden sich weder in dem einen noch der anderen wieder. Macron hat seinen Vorsprung in den Umfragen seit dem ersten Wahlgang ausgebaut. Auf die Frage, ob die Stichwahl schon entschieden sei, sagt der Meinungsforscher Jérôme Fourquet: Da muss man vorsichtig sein, es kann immer Unvorhergesehenes passieren. Aber wenn wir uns die Zahlen der verschiedenen Umfrageinstitute anschauen und die Tendenz der letzten Tage, zeigen diese einen recht klaren Vorsprung von Macron mit etwa 55 oder 56%, das heißt außerhalb der Fehlermarge.
Christiane Käs berichtete. Wer sich im Internet bewegt, der kennt das ja. Neben hochinteressanten Informationen, die gut aufbereitet sind und nachvollziehbar, da tummeln sich jede Menge fragwürdiger Seiten. Und in Messenger-Diensten, da ist der Ton manchmal rau, aber eben oft auch beleidigend oder es wird gar gleich zu Straftaten aufgerufen. Die Anonymität im Netz macht es offenbar leichter, sich zu verstecken und keine Angst vor der Strafverfolgung zu haben. Das soll sich nun mit dem Gesetz zu digitalen Diensten ändern. Darauf konnten sich EU-Kommission mit Vertretern des Parlaments einigen. Alexander Göbel.
Nach 16 Stunden war der Durchbruch geschafft. Am frühen Samstagmorgen haben sich die Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten in der letzten Verhandlungsrunde auf ein Gesetz über digitale Dienste geeinigt. Der Digital Services Act, kurz DSA, soll für eine strengere Aufsicht von Online-Plattformen und für mehr Schutz der Verbraucher sorgen. Unter anderem soll der DSA sicherstellen, dass illegale Inhalte wie Hassrede schneller aus dem Netz entfernt, schädliche Desinformation und Kriegspropaganda weniger geteilt und auf Online-Marktplätzen weniger gefälschte Produkte verkauft werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einer historischen Einigung. Andreas Schwab, EU-Parlamentarier der CDU, sagte, der DSA stelle das Vertrauen in die digitale Umgebung wieder her. Der Piratenabgeordnete Patrick Breyer zeigte sich vom Ergebnis jedoch enttäuscht. Die Bezeichnung digitales Grundgesetz verdiene das neue Regelwerk insgesamt nicht. Der Schutz der Grundrechte im Netz sei nicht ausreichend gewährleistet, so Breyer. Die Grünen-Abgeordnete Alexandra Gese wiederum sagte, Europa gehe nun in die Offensive gegen die Übermacht der Big Tech-Unternehmen. Die Einigung aus der Nacht muss nur noch einmal vom Europaparlament und den EU-Staaten bestätigt werden. Dies gilt aber als Formsache. Der DSA ist Teil eines großen Digitalpakets, das die EU-Kommission im Dezember 2020 vorgeschlagen hat. Das Schwestergesetz befasst sich mit den digitalen Märkten. Dafür hatte es bereits Ende März eine Einigung gegeben. Der Digital Markets Act soll vor allem die Marktmacht von Google, Facebook oder Amazon mit strengeren Regeln beschränken.
Soweit Alexander Göbel. In Rio de Janeiro, da ist der Karneval zurück, nachdem er wegen der Pandemie 2021 ausfiel, im Februar dieses Jahres dann auf April verschoben wurde. Es wird ein schwarzer Karneval werden, berichtet nun gleich Anne Herberg. 8 der 12 großen Samba-Schulen thematisieren in ihren diesjährigen Umzügen die schwarzen Wurzeln des Samba, aber auch den strukturellen Rassismus, nicht nur in Brasilien, sondern weltweit.
Sie mussten lange warten, bis dieser Rhythmus wieder erklingt und der Sapucaí, die berühmte Straße durch Rio Sambódromo, wieder vor ihnen liegt, im gleißenden Licht der Scheinwerfer. Tausendfach wird es zurückgeworfen von all den glitzernden Pailletten, den goldglänzenden Kostümen und verspiegelten Wagen. Die Menge jubelt, die Menge winkt. Und dann eröffnet Rafaela Teodoro, Fahnenträgerin der Samba-Schule Imperatrice, die Show. Es ist ein einzigartiges Gefühl. Nur wer Samba-Tänzer ist und den Karneval liebt, weiß, wie wichtig es für uns ist, diesen heiligen Boden nach 2 Jahren Pause wieder zu betreten. Mit Respekt für all die Leben, die wir in diesen 2 Jahren verloren haben. Für all sie geben wir heute alles. Dieser Moment ist auch für sie. 2 Jahre musste er ausfallen, Rios berühmter Wettbewerb der Samba-Schulen im Sambódromo. Wegen der Omikron-Variante wurde er nun von Februar auf Ende April geschoben. Die Corona-Pandemie hat Brasilien hart getroffen. Mehr als 650.000 Menschen sind am Virus gestorben. Auch die Samba-Schulen haben viele ihrer Mitglieder verloren, erzählt Joe Calzalaga. Er ist bei der Samba-Schule Salgueiro dafür zuständig, dass sich die Parade, bei der hunderte Menschen mitmachen, im richtigen Tempo vorwärts bewegt. Es ist alles sehr bewegend. Ich muss einen kühlen Kopf bewahren, damit unser Umzug heute perfekt läuft. Aber es ist sehr emotional. Wir haben Freunde und Verwandte verloren. Ich selbst wusste nicht, ob ich Covid überleben würde und Karneval noch einmal erleben darf. Wir danken den Wissenschaftlern und dem Gesundheitspersonal, die so gekämpft haben. Heute lebendig hier zu sein, das bedeutet Widerstand zu leisten. Resistência, Widerstand. Es ist auch das diesjährige Motto der Schule Salgueiro, die in diesem Jahr mit 170 schwarzen Aktivisten und Künstlern auftritt, in deren Umzug Flüchtlinge aus Syrien, Venezuela und dem Kongo mitlaufen und die lautstark Rassismus, Sklaverei und Diskriminierung anprangern. Resistência Widerstand ist gleichzeitig eine Art roter Faden, der sich insgesamt durch diesen Karneval zieht. Es geht dabei auch um den Kampf der Afro-Brasilianer für die Bewahrung ihrer Kultur, Geschichte und Religiosität. Wie schon 2019 und 2020 positionieren sich die Schulen damit auch kämpferisch gegenüber der Bolsonaro-Regierung, die mit ihrem Diskurs Hass und Intoleranz gefördert hat, die Pandemie lange kleinredete, die Impfkampagne verschleppte. Kelly Christina tanzt bei Mangueira. Die Schule ist berühmt dafür zu provozieren und wurde immer wieder von erzkonservativen und ultrareligiösen Kräften angefeindet. Dass wir unseren Umzug 3 Samba-Musikern widmen, die Großes für unsere Favela getan haben, ist politisch. Dass hier die Bevölkerung, die ignoriert und nicht wertgeschätzt wird, im Rampenlicht steht, ist politisch. Und wir müssen noch viel lauter werden. Denn Samba ist Widerstand. Deswegen wurde er verboten und diskriminiert. Welche Hautfarbe haben denn die Samba-Tänzer? Woher kommen sie denn? Siehst du, das ist alles politisch. Vor allem aber wird an diesem Abend die Rückkehr der Freude gefeiert. Es ist auch ein Moment des Aufatmens, den alle dringend brauchen. Mehr als 90% der Menschen in Rio sind heute vollständig geimpft. Ohne Nachweis kommt auch niemand auf die Sapucaí. Gott sei Dank nicht. Ich bin 81 und ich bin 5-mal geimpft. 4-mal gegen Covid, 1-mal gegen die Grippe. Und wenn du noch einen Impfstoff hast, nur her damit. Die sollen bloß wegbleiben, diese Krankheiten.
Der Samba ist zurück, Anna Herberg berichtete. Venedig hat seine Biennale wieder. Bis November darf sich nun wieder alles um die Kunst drehen, mit 1 Jahr Verspätung wegen der Covid-Pandemie. 80 Nationen beteiligen sich in ihren Pavillons, einige von ihnen zum ersten Mal. Und zum Beginn, da wurden die Auszeichnungen, die Goldenen Löwen, vergeben. Lisa Weiß berichtet.
Der Applaus war groß, als Italiens Kunstminister Dario Franceschini aufs Podium trat, um den Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag zu übergeben. Nicht an die Ukraine, wie viele dachten, sondern an Großbritannien. Sonja Boyce ist die Künstlerin, die den britischen Pavillon gestaltet hat. Die Professorin für Black Art und Design ist eine der wichtigsten Vertreterinnen im Kampf gegen Rassismus und für die Anerkennung von Künstlerinnen. Als beste Künstlerin der Biennale wurde die US-Amerikanerin Simone Lee ausgezeichnet. Ihre großformatigen Skulpturen thematisieren die Rolle von Schwarzen. Und auch die Goldenen Löwen für das Lebenswerk gingen an Frauen, unter anderem an die deutsche Bildhauerin Katharina Fritsch, die die lebensgroße grüne Skulptur eines Elefanten zur Biennale in Venedig beigesteuert hat. Biennale-Direktorin Cecilia Alemanni hatte schon im Vorfeld betont, dass nach Jahrzehnten männlicher Dominanz ein Blick auf starke Künstlerinnen nötig sei.
Mehr Diversität bei der Biennale in Venedig, soweit der Bericht von Lisa Weiß. Und von der Kultur kommen wir zum Sport. Bei uns auch Kultur natürlich. Alles Weitere nun mit Astrid Ravul.
Die Fußball-Bundesliga ist auf der Zielgeraden. Gewinnen die Münchner Bayern gleich im Abendspiel gegen Borussia Dortmund, ist ihnen der 10. Meistertitel in Serie perfekt. Die Partie läuft gerade mal seit knapp 2 Minuten 0:0 logischerweise. Entsprechend dafür aber ist Union Berlin nach dem Pokalaus gegen RB Leipzig heute eine Trotzreaktion gelungen. In der Bundesliga konnten sich die Hauptschütter behaupten gegen Leipzig. Thorsten vom Wege.
Was für ein glückliches Händchen von Trainer Urs Fischer. In der 86. Minute bei 0:1 Rückstand für Union Berlin wechselt der Trainer Sven Michel und Kevin Behrens ein. Mit dem ersten Kontakt per Kopf macht Michel den 1:1 Ausgleich. Die Führung hatte Paulsen unmittelbar nach dem Wechsel für Leipzig erzielt. Und 2 Minuten später, da ging Geraldo Becker zum ersten Mal in diesem Spiel ab wie die Feuerwehr auf der rechten Seite, ließ Angelinho stehen. Seine Flanke kam zu Michel, der hätte vollenden können, legte den Ball aber elegant mit der Hacke ab auf Kevin Behrens. Und der zweite Wechselspieler bei den Köpenickern schoss das 2:1 Siegtor für Union Berlin.
Im internationalen Geschäft begeisterte Eintracht Frankfurt zuletzt in Barcelona. Im Bundesliga-Alltag allerdings fehlt ihnen ein wenig der Elan, auch gegen Hoffenheim heute. Dirk Schmidt.
Für beide Mannschaften hätte es durchaus mehr sein können. Lange plätscherte die Begegnung vor sich hin, aber nachdem Rüter für die TSG Hoffenheim 12 Minuten vor dem Ende den Ausgleich zum 2:2 erzielt hatte, wollten plötzlich und endlich beide den Sieg und spielten das, was sie bis dahin versäumt hatten, ihre Offensivaktionen zu Ende. Wenn sie aber zum Abschluss kamen, dann waren die Torhüter Trapp auf Frankfurter und Baumann auf Hoffenheimer Seite zur Stelle. Unter dem Strich bleibt zu sagen, dass ein eher schwächeres Spiel gegen Ende besser und spannender wurde, die Sieglosserie beider Mannschaften aber nicht beendet ist.
Arminia Bielefeld hatte ja Trainer Frank Kramer entlassen und den Torwarttrainer als seinen Nachfolger installiert. Der musste allerdings seine Premiere mit einer Niederlage in Köln erleben. Daniel Neuhaus.
50.000 rufen, wir spielen wieder im Europapokal. Sie leben den Traum und der wird real, weil der erste FC Köln, wenn er so weitermacht, sich vielleicht wirklich qualifiziert. Überzeugende Leistung gegen überforderte Bielefelder. 3:1 am Ende vor der Pause trafen Ud und Modest. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte mit Hübers per Eigentor. Auch ein Kölner Bielefeld. In der letzten Phase des Spiels hatten sie die Riesenchance zum Ausgleich. Im Gegenzug stellte Thielmann mit dem 3:1 alles auf Sieg. Bielefeld taumelt dem Abstieg entgegen. Köln träumt von Europa.
Der SC Freiburg träumt auch von Europa, muss sich aber trotz einer enormen Aufholjagd mit einem Remis gegen Borussia Mönchengladbach begnügen. Günter Schroth.
Es war ein Spiel, das kein Verlierer verdient hatte. Die Gladbacher führten schnell mit 2:0 nach 13 Minuten. Da war es Benzemaini per Strafstoß und Embolo nach einer schönen Kombination. So ging es in die Pause. Dann 3 Tore für die Freiburger. Zunächst Grifo, auch er per Strafstoß, 1:2. Günther mit dem Ausgleich, 20 Meter flach geschossen, 2:2. Und dann Lienhardt nach Ecke mit dem Kopf zum 3:2. Der von den Gladbachern viel umjubelte Ausgleich, dann in der 93. Minute der eingewechselte Lars Stindl zum 3:3.
Und mit Greuther Fürth steht der erste Absteiger aus der Bundesliga in dieser Saison fest. Leverkusen buxierte mit dem Sieg die Spielvereinigung in Liga 2. Thomas Kattenbeck.
Fürth steigt definitiv ab aus der Fußball-Bundesliga. Leverkusen wahrt beim 4:1-Erfolg die Chancen auf die Champions-League-Plätze. Dabei waren die Fürther sogar noch mit 1:0 in Führung gegangen. Schneller Ausgleich durch Schick und dann der Aussetzer von Fürths Keeper Linde, der Asmund den Ball vor dem 2:1 in die Füße spielt. Paulinho macht Anfang der zweiten Halbzeit dann alles klar für Bayern 04. Palacios kurz vor Schluss den 4. Leverkusener Treffer. Fürth steht damit als erster Absteiger in dieser Saison fest. Bayer Leverkusen hat die Torflaute der letzten Woche überwunden. Gegen Fürth trifft die Werkself besonders gern. Auch im Hinspiel hatten sie schon 7-mal getroffen.
Und in Liga 2 gab es an der Tabellenspitze einen Wechsel, weil Bremen überraschend deutlich mit 4:1 beim Spitzenspiel auf Schalke punktete. Werder Bremen jetzt an der Position 1 in der Tabelle. Der deutsche Handballpokal hat zum Abschied aus Hamburg sein Traumfinale. Thomas Kuss berichtet.
Beim letzten Pokalendspiel in Hamburg kommt es morgen zum Traumendspiel. Der SC Magdeburg setzte sich vor knapp 13.000 Zuschauern im Halbfinale souverän gegen den Final Four Neuling HC Erlangen mit 30-22 durch und hatte das Spiel dabei komplett im Griff. Zuvor ist den Kielern die Halbfinalrevanche geglückt. Nachdem der Rekordpokalsieger vergangene Saison am TBV Lemgo gescheitert war, gab es diesmal einen knappen 28-26 Erfolg. Dank der Paraden von Torwart Niklas Landin in der Schlussphase. Damit peilt der THW Kiel seinen 12. Pokalerfolg an. Magdeburg hofft auf Titel Nummer 3.
Mehr dazu gleich in unserer ausführlichen Sport am Samstag-Sendung ab 19.10 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie dann dranbleiben und wir uns wiederhören. Auch dann zum Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund. 7. Spielminute, immer noch 0-0.
Ja, danke dafür, Astrid Ravol. Das waren die Informationen am Abend, am Samstagabend. Und das war's für uns für heute. Schönen Abend noch. Ich bin Jochen Fischer.